Rache ist süß. Wir alle kennen diese Redensart. Und vermutlich haben wir alle schon irgendwelche Erfahrungen damit gemacht. Rache gehört zum menschlichen Leben wie die Luft zum Atmen, sagen manche. Sie ist allgegenwärtig und du, Jochen, hast das ja eben schon erwähnt. Heute vor einer Woche sind in Sri Lanka 350 Menschen ums Leben gekommen, weil andere gesagt haben, die verdienen das, wir tun das als Rache. Jeder fünfte in Deutschland verübte Mord geschieht aus Gründen der Rache. Kriege werden nicht nur angefangen, sondern auch angefeuert, immer und immer wieder. Es entwickelt sich ein endloser Kreislauf, wo man immer wieder erlittenes Unrecht vergilt und Menschen sich an erlittenem Übel rächen. Aber auch in unserem Alltag begegnen uns Rachegedanken und Racheaktionen. An unserem Arbeitsplatz, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, vielleicht von unserem Vorgesetzten. In unseren Beziehungen, mit Freunden, aber auch in unseren engsten, vertrautesten Beziehungen, in unseren Familien. Grund genug, da mal ein bisschen genauer drauf zu schauen. Und das wollen wir tun in drei Schritten. Der erste Schritt, Rache ist süß. Da geht es einfach darum, was ist das eigentlich und was ist daran so toll? Warum können wir es nicht lassen, uns an anderen zu rächen? Warum fühlt sich das so gut an? Der zweite Schritt heißt, Gott sinnt auf Rache. Und da geht es darum, was du auch schon angedeutet hast, über dem Gottesdienst, da sollte doch eher sowas stehen wie Liebe oder Vergebung. Dafür ist doch das Christentum berühmt und bekannt. Nächstenliebe, das ist unser Aushängeschild. Wie steht das biblische Zeugnis zum Thema Rache? Und um das gleich vorwegzunehmen, Rache erscheint an mehreren Stellen in der Bibel. Und vielleicht erschreckenderweise auch immer mal wieder als Motiv für das Handeln Gottes. Gott als Rächer, als derjenige, der sich rächt. Ganz ehrlich, wenn ich diese Stellen lese, ist mir das erstmal unbequem. Und wir wollen auch heute fragen, wie können wir damit umgehen? Was machen wir mit diesen Stellen? Manche sagen, einfach ignorieren, gucken wir uns die schönen Stellen an. Die gibt es ja auch zuhauf in der Bibel. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, auch mit diesen schwierigen Stellen umzugehen. Und der dritte Schritt ist dann noch die Frage, was hat das jetzt eigentlich mit Ostern zu tun? Wir dürfen gespannt sein. Der erste Schritt, Rache ist süß. Überleg mal, wo hast du schon mal Erfahrungen mit dem Thema Rache gemacht? Meine erste, vielleicht erste sehr eindrückliche Erfahrung, die ich mit der Rache und um es genauer zu sagen, mit der Rache meiner großen Schwester gemacht habe, ist heute ungefähr 25 Jahre her. Dazu habe ich ein Sticker-Album mitgebracht. Und zwar ein Sticker-Album der World Wrestling Federation. Ja, man kann das sehen. Das sind Männer, muskelbepackte Männer in bunten Badeanzügen, die sich zum Schein verprügeln. Ich fand das toll, als ich in der Grundschule war. Und ich habe damals vielleicht so 2 Mark Taschengeld gekriegt. Das ist in dieser Zeit, hier also auch, nicht nur muskelbepackte, sondern auch sehr kräftige Männer. Das ist damals eigentlich komplett in dieses Sticker geflossen, um das zu sammeln und dieses Album irgendwie zu vervollständigen. Ihr seht, wie ich heute mit Stolz hier stehen kann und sagen kann, es ist vollständig. Aber das ist nicht der Grund, warum ich hier bin, sondern ich wollte etwas über Rache erzählen. Eines Tages gab es Streit mit meiner großen Schwester. Keine Ahnung worüber. Möglicherweise habe ich sie sogar im Verlauf des Streits an den Haaren gezogen. Jedenfalls ist meine Schwester dann kurzerhand mit einem Kugelschreiber bewaffnet in mein Zimmer gegangen und hat mein kostbares Wrestling-Sticker-Album verkritzelt. Also man kann das, glaube ich, jetzt nicht sehen, man sieht das schon hier vorne drauf, es sind solche Sachen. Ich habe versucht, das auszuradieren, deswegen gibt es so ein paar helle Stellen. Wahrscheinlich sieht man das nicht. Das kann man sich dann später noch im Detail angucken, wer das möchte. Aber trotzdem ganz anschaulich, dass mir damals so richtig wehgetan wurde. Da, wo es am meisten wirklich auch mir wehgetan hat. Es ist ja klar, so ein Sticker-Album kann man sich nicht einfach neu kaufen, sondern das ist ganz viel Arbeit mit Tauschen und Kaufen und so weiter, bis man das wirklich vollständig hat. Rache. Bei meiner Predigtvorbereitung habe ich mich mal an den Computer gesetzt und ein bisschen im Internet gesucht, wie dieses Thema von Menschen heutzutage verarbeitet wird. Und da bin ich zum einen auf Ratgeber gestoßen. Das sind Bücher, die dazu ermutigen, eine unfaire Behandlung oder erlittenes Unrecht nicht hinzunehmen, sondern aktiv zu werden, um es dem Verursacher heimzuzahlen. Diese Ratgeber argumentieren so, die sagen, Rache ist gut, gesund und macht glücklich. Jetzt bei dem konkreten Ratgeber steht im Untertitel, wie du deine Feinde ausspionierst. Ja, du willst ja auch genau wissen, wo es ihnen wirklich wehtut. Mit der passenden Rache ruinierst und hundertfach genießen kannst. Was für ein tolles Versprechen. Oder weiter. Ganz ähnlich argumentiert die Betreiberin einer Racheagentur, die gegen Gebühr nicht nur hilfreiche Tipps gibt, um anderen Schaden zuzufügen, sondern die dabei auch tatkräftig unterstützt. Selbstverständlich alles nur im Rahmen der legalen Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Ich jedenfalls wusste nicht genau, ob ich schockiert oder auch ein bisschen amüsiert oder einfach nur traurig sein soll, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dass da wirklich Leute sind, die wenden sich an so eine Racheagentur, um jemandem anderen so richtig weh zu tun. Warum tun wir das? Warum haben wir Freude daran, einem anderen Menschen zu schaden? Psychologen der Uni Marburg haben bei einem Laborexperiment herausgefunden, dass das Gehirn in dem Moment der Vergeltung eine starke neuronale Erregung erkennen lässt. Also so ähnlich wie bei richtig gutem Essen oder bei Drogengenuss. Also in dem Moment, wo wir uns rächen an einer Person, die uns etwas Übles zugefügt hat, sind wir glücklich. Das tut uns irgendwie gut. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, ob es euch auch so geht. Also ich kann das bestätigen. Stimmt es also? Ist Rache tatsächlich süß? Nicht ganz. Und auch das haben die Psychologen der Uni Marburg herausgefunden. Auch wenn der Rächer kurzfristig Befriedigung erfährt, mittel- und langfristig schmeckt die Rache vielfach bitter. Es ist sogar oftmals so, dass durch Racheaktionen die negativen Gefühle, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass ich mich aufmache, mich zu rächen, viel länger andauern. Also ich verlängere damit sozusagen mein Leiden, weswegen ich mich ursprünglich schlecht gefühlt habe. Durch meine Rache schade ich also nicht nur anderen, also den Opfern meiner Rache, sondern auch mir selbst. Und nochmal zurück zur Bibel. In der Bibel werden wir an so vielen Stellen aufgerufen, auf Rache und auf schlechte Taten zu verzichten und zu vergeben. Man könnte sagen, mit diesem wissenschaftlichen Befund ist das auch durchaus stimmig, dass Menschen langfristig einfach besser fahren, wenn sie darauf verzichten, sich zu rächen und lieber versuchen, Vergebung zu lernen. Und bis hierher haben wir noch nicht mal davon gesprochen, was eigentlich als Konsequenz zu erwarten ist auf eine Racheaktion. Also normalerweise, wenn ich mich räche, ist ja der andere dann auch wieder irgendwie, fühlt sich dann auch wieder schlecht und hat vielleicht auch das Gefühl, sich rächen zu müssen. Und so geht eben dieser endlose Kreislauf dann immer tiefer in diesem Strudel, in dem man eigentlich nur traurig werden kann. Ganz klar, Rache ist ein Phänomen, das uns nicht weiterhilft, das schlecht ist für mich und für meine Mitmenschen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt dieser Predigt. Wie ist das bei Gott? Sinnt Gott auf Rache? Das Problem ist doch, dass neben vielen schönen Bibelstellen, die bestimmt auch in diesem Gottesdienst immer wieder thematisiert wurden, die ich auch ganz oft schon in Predigten thematisiert habe, in denen Gott als barmherziger, liebender Gott beschrieben wird, dass es da durchaus auch solche gibt, in denen er ausdrücklich Rache und Vergeltung üben will. Ein paar Stellen habe ich mitgebracht. Das erste ist da zum Beispiel Jesaja 34, Vers 8. Denn es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung. Und so weiter. Oder in Jesaja 35, Vers 4. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Und noch ein letzter Vers in 5. Mose 32. Die Rache ist mein, ich will vergelten, zur Zeit, da ihr Fuß gleitet. Denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe, und was über sie kommen soll, eilt herzu. Diese Bibelstellen stehen stellvertretend für eine Reihe von Bibelstellen, die für die meisten von uns wohl eher unbequem sind. Mal ehrlich, wir sehen Gott doch oft als den, der eigentlich immer liked, der einfach ein Ja zu uns hat, der unsere Schuld vergibt, ganz egal was wir tun, immer und immer wieder. Dass Gott zornig ist, dass er auf Rache aus sein könnte, das widerstrebt uns und bringt uns auch theologisch in Schwierigkeiten. Wie kann ein liebender Gott zur Rache kommen? Rache ist ja gerade das Gegenteil von Vergebung. In Matthäus 5 zum Beispiel sind wir aufgerufen, unsere Feinde zu lieben. Wie passt das zusammen, wenn Gott kommt, um sich zu rächen? Um das zu verstehen, muss man noch etwas über die Rache wissen. Rache ist nämlich nicht nur ein Mittel zur Befriedigung von Hassgefühlen. Sie ist mehr als das, was in den eben erwähnten Racheratgebern und auch bei der Racheagentur verkauft werden soll. Sondern bei Rache geht es auch um Gerechtigkeit. Rache ist in Stammeskulturen, in denen es keine Polizei und keine Gerichte gibt, ein legitimes Mittel, um Gerechtigkeit zu gewährleisten. Auge um Auge, Zahn um Zahn, damit Verbrechen in irgendeiner Weise geahndet werden. Das ist natürlich brandgefährlich. Das menschliche Gerechtigkeitsempfinden ist so vielfältig und unterschiedlich wie ein bunter Blumenstrauß. Wir haben das eben in dem Anspiel sehr schön gesehen, dass da in der Mitte der Boss sitzt, der sagt, okay, wenn der weiß, wie spät es ist, weiß der zu viel. Und deswegen ist es recht und richtig, dass er stirbt. Zugegeben, das ist natürlich sehr übertrieben, damit wir ein bisschen schmunzeln können. Aber eigentlich stimmt das in ganz vielen Fällen trotzdem, wo Menschen sich schlecht oder unfair behandelt fühlen. Wir können das schon bei ganz kleinen Kindern beobachten. Der hat angefangen, nein, der hat angefangen. Wir fühlen uns ungerecht behandelt und haben ein ganz unterschiedliches Gerechtigkeitsempfinden. Unser Gott ist nicht nur barmherzig, er ist auch gerecht. Die Gerechtigkeit Gottes wird in der Bibel an unzähligen Stellen gepriesen. Der Herr ist gerecht. Zum Beispiel steht das so in Psalm 145. Gottes Vergebung funktioniert daher auch nicht so nach dem Motto, Schwamm drüber, ist doch egal, alles halb so wild, macht ja nichts, ist ja nichts passiert. Bei Gott gibt es keine billige Vergebung. Bei Gott gibt es keine billige Vergebung. Gott lässt Unrecht nicht einfach in Vergessenheit geraten oder auf sich beruhen. Er sorgt für Ausgleich, für Rache, für Gerechtigkeit. Wie er das tut, bleibt erstmal ihm überlassen. Wer von uns vielleicht schon mal Opfer eines schrecklichen Unrechts geworden ist, der kann das vielleicht besser verstehen. Unter meinen syrischen Freunden haben manche solch schreckliches Unrecht erlebt. Für sie ist es kein Trost, wenn wir sagen, ach, ist doch alles halb so wild. Für sie ist es kein Trost, wenn ihr Peiniger, der vielleicht zu verantworten hat, dass geliebte Menschen aus der eigenen Familie leiden und sterben mussten, wenn der einfach ungestraft davonkommt. Für sie ist es ein echter Trost, dass Gott hier nicht einfach sagt, Schwamm drüber, sondern dass Gott sagt, ich komme, um Gerechtigkeit herzustellen. Und gerade dadurch wird ja diese Spirale der Gewalt durchbrochen, dass wir unsere Racheansprüche nicht selber durchsetzen, sondern sie an Gott abgeben. Nur Gott hat das Recht, an Leib und Leben zu strafen, Rache zu üben, weil nur er so weit sieht, dass er wirklich für Gerechtigkeit sorgen kann. Und das ist der biblische Königsweg im Umgang mit Gewalt und Vergeltung. In Römer 12 bringt Paulus das auf den Punkt. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. In der Not, in dem Unrecht, das wir erleiden, steht Gott uns zur Seite und lässt es nicht unter den Tisch fallen. Er steht für Gerechtigkeit. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt dieser Predigt. Was hat das jetzt bitteschön mit Ostern zu tun? Gott, der Gott, an den wir Christen glauben, ist ein gerechter Gott. Er wird dafür sorgen, dass am Ende alles Unrecht gerecht, dass alle Schuld gesühnt ist. Als Christen sind wir davon überzeugt, dass keiner von uns aus eigener Kraft zu Gottes Erlösten gehören könnte. Wir alle haben Schuld auf uns geladen. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, so formuliert es Psalm 14. Die Gerechtigkeit verlangt es, dass unsere Schuld nicht einfach so unter den Tisch gekehrt wird. Als gerechter Richter muss Gott uns alle strafen in irgendeiner Weise, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und nach 1. Mose 3 haben wir alle als Konsequenz für unsere Schuld den Tod zu erwarten. Das Unfassbare an Ostern ist nun, dass Gott selbst für uns einspringt, um genau diesen Preis zu bezahlen. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung, heißt es in Hebräer 9. Am Anfang habe ich von diesen interkulturellen und interreligiösen Freizeiten erzählt, die wir jedes Jahr durchführen. An denen nehmen auch Muslime, Jesiden oder Angehörige anderer Religionen teil. Für die Jugendlichen, die auf unserer Freizeit dabei sind, ist das oft reichlich schleierhaft. Warum muss Jesus für meine Sünden sterben? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Was bringt mir das? Warum kann Gott nicht einfach so vergeben? Stimmt. Gott könnte auch einfach so vergeben. Gott könnte sagen, ach, Schwamm drüber, ist doch egal. Aber weil Gott ein gerechter Gott ist, der zu seinem Wort steht, geht er diesen Weg aus Liebe, um uns zu retten. Gott wendet unsere Schuld ab von uns und nimmt sie auf sich aus reiner Liebe. Daran erinnern wir uns an Karfreitag und an Ostern. Und deswegen freuen wir uns über einen Gott, der als unser Heiland unsere Schmerzen trägt. Ich komme zum Schluss. Gott weiß genau, was dir fehlt. Er weiß auch genau, welches Unrecht du erlitten hast. Er übt Rache. Rache im biblischen Sinne ist aber nicht das Ausüben wilder, unkontrollierter Rachgier für ein gutes Gefühl oder irgendwas, sondern Gericht. Gott wird Mensch. Er wendet das Gericht von dir ab und nimmt es auf sich, weil er gerecht ist. Und deswegen feiern wir Ostern. Gott segne euch. Wir haben jetzt einen Moment der Stille, wo wir, glaube ich, instrumental ein kleines Stück hören werden, in dem wir über manches noch nachdenken können. Und ich bin gespannt, vielleicht auch im Anschluss beim Mittagessen ins Gespräch zu kommen über das, was ihr vielleicht denkt zu dem, was ihr heute gehört habt.